Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Musik- und Popkultur-Podcast vom Rolling Stone. Mein Name ist Jan Jekal und ich freue mich sehr, heute hier zu sein mit Birgit Fuß und Mike Brüggemeier. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Das ist ja aufregend, dass wir heute zu dritt sind, also dass jetzt das ganze Team wie so ein Superheldenfilm oder so, wo alle Avengers zusammenkommen. Wir sind jetzt hier zu dritt, weil wir über die in unseren Augen bisher besten Alben 2026 oder vielleicht unsere Lieblingsalben 2026, so hatte ich es ja angekündigt, sprechen wollen. Es gibt ein Album, das würde ich sagen, verraten wir vielleicht erst ganz am Ende, ein Album, auf das wir uns alle einigen konnten, also ein Album, das in dieser ersten Jahreshälfte erschienen ist, wo wir alle gesagt haben, das muss zu den 10 Lieblingsalben zählen. Und dann gibt es Alben, die nur eine Person von uns jeweils gewählt hätte oder wählen würde. Und da werden wir gleich tiefer einsteigen. Es hat jetzt ja jeder von uns 3 Alben gewählt. Also wir haben 3x3 Alben plus dieses eine Album, auf das wir uns alle geeinigt haben. Insgesamt also 10. Fiel es euch leicht, auf 3 Alben zu kommen? Fiel es euch schwer, euch auf 3 Alben zu beschränken? Wie ging es euch so?
Also mir fiel es fast ein bisschen schwer, mich zu beschränken. Deswegen habe ich mich auf 3 deutsche Alben beschränkt, was für mich sehr untypisch ist eigentlich. Aber ich habe gedacht, ja okay, über Tori Amos habe ich auch schon viel geschrieben zum Beispiel. Und ja, aber ich fand, das Jahr war bisher, also für mich zumindest, ziemlich gut.
Ja, ich fand das Jahr bisher so durchwachsen. Ich habe tatsächlich einige Höhepunkte gehabt, so dass mir diese 3 Alben nicht so schwer fielen. Aber ich habe schon festgestellt, dass es so, als ich so die Liste gemacht habe, bin ich dann so auf 8 bis 9 Alben gekommen, die ich wirklich gut fand. Und wir müssen ja am Ende des Jahres auf 20 Lieblingsalben kommen. Da muss also der Herbst noch ein bisschen nachlegen, würde ich sagen.
Und wie war es bei dir, Jan?
Ja, es ging mir auch so, dass es mir nicht leicht fiel, mich zu beschränken, weil vielleicht ähnlich wie bei dir mit Tori Amos, Birgit, es dann doch so viele, sag ich mal, alte Helden gab oder mittelalte Helden, die ich wieder ziemlich stark fand. Also Kurt Weil hat ein tolles Album gemacht, das Kevin Morby-Album fand ich ja super, das Deathcap-Album, über das Mike und ich letzte Woche gesprochen haben. Also ihr merkt schon, das sind alles Alben, die ich nicht gewählt habe, jetzt in meine 3. Aber das waren wiederum dann auch Alben, bei denen ich jetzt nicht dachte, die sind so, also mir hat noch so ein bisschen bisher ein Album gefehlt oder Alben, die so ein richtiges Momentum haben, bei denen ich das Gefühl habe, das ist so was richtig, was Besonderes, worüber auch alle irgendwie sprechen oder das so richtig den Zeitgeist trifft. Und dann ist aber letzte Woche das 3. Album von Olivia Rodrigo erschienen und dann dachte ich so gleich, ach, da ist es. Das ist genau dieses Album, das ich mir gewünscht habe, das ich vielleicht vermisst habe bisher und das jetzt auch das erste Album ist, über das ich sprechen möchte von meinen Lieblingsalben der ersten Jahreshälfte. You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love von Olivia Rodrigo, dem amerikanischen Pop-Superstar. Ihr 3. Album, sie ist ja immer noch sehr jung, ne? Sie ist, glaube ich, 22 oder 23, also sie hat als Teenager begonnen, ich bin ja schon Fan der allerersten Stunde, also als ihre Single Driver's License rausgekommen ist, vor mittlerweile 5 Jahren und sie, ich glaube, 17 war, da dachte ich schon, das ist ja der Wahnsinn, das ist ja ein Talent, wie es das vielleicht nur einmal jede Generation gibt. Und war großer Fan ihres ersten Albums. Ihr 2. Album, das ja viele lieber mochten als das erste, das war für mich, ich mochte es auch, aber ich war nicht ganz so begeistert wie viele andere. Aber jetzt bei diesem 3. Album, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, bin ich wieder absolut entflammt und begeistert und finde es fantastisch. Also dieses Album bildet ja im Grunde eine ganze Romanze ab. Also vom berauschten Verliebtsein, Drop Dead heißt das erste Lied, ne? Also da ist dann das Verliebtsein ganz akut, also fast wie eine Krankheit, die man sich eingefangen hat. Und das Album wandelt sich dann im Laufe der Songs von diesem berauschten Verliebtsein zu der Ernüchterung, zur Enttäuschung bis hin zum Ärger, zur Wut, zum Schmerz der Trennung, auch zu sehr gewitzten, giftigen Angriffen, kann man sagen, vielleicht der Höhepunkt für mich und das beste Lied des Albums, vielleicht das beste Lied des Jahres, ist ein Lied namens The Cure, das mich wirklich, das für mich ein absoluter Geniestreich ist. Nicht das Lied, auf dem Robert Smith mitsingt, wie man denken könnte, denn Robert Smith ist natürlich der Gastmusiker, also der eine Feature-Gast auf diesem tollen Album, aber er ist nicht auf dem Song The Cure zu hören, der mehr was von den Smashing Pumpkins hat in der Strophe. Da ist es wie so eine Billy Corgan-Strophe, die Akustikgitarre, wie bei dem Pumpkins-Song Disarm. Und dann im Refrain hat man aber so die Cure, das Cure-Drama und den Pop. Und es entwickelt sich von dieser Akustikgitarre in der Strophe zu einem ganz epischen, weiten, hymnischen, dramatischen Song, der dann auch richtig nach vorne geht und richtig Energie hat. Also hat mich wirklich umgehauen, dieses Lied, dieses Album. Wie geht's euch mit Olivia Rodrigo?
Also ich finde sie auch super. Du hast jetzt vorhin gesagt, das ist so ein Star bringt eine Generation nur einmal hervor. Es ist natürlich die Generation von Billie Eilish. Und ich glaube, die beiden sind auch so die beiden jungen Frauen, auf die sich eigentlich fast alle einigen können, weil die einfach so gut sind, dass man nichts dagegen haben kann. Ne? Also ich habe mir dieses Album angehört und dachte mir auch, es ist einfach jeder Song super. Es ist super gut gemacht. Es sind interessante Texte. Sie singt wahnsinnig gut. Also gerade in dem Song Back zum Beispiel, wie sie den singt, ist ganz toll. Und ja, also what's not to like, ne? Also muss man einfach mögen, finde ich.
Ja, ich finde es auch sehr gut, auch wenn ich schon finde, dass, sagen wir mal, der Diskurs mir allzu sehr durchdreht jetzt bei Olivia Rodrigo. Man hat ja das Gefühl, es gibt nichts anderes mehr auf der Welt als Olivia Rodrigo.
Ja, ich weiß, Mike, es gibt ja auch
noch. Ja, es gibt noch, also da kommen wir noch zu, was es noch so alles Schönes gibt. Da möchte ich noch über Talente, die es nur einmal im Jahrtausend gibt, können wir später sprechen. Aber nein, es ist tatsächlich natürlich so, dass diese Platte ist irgendwie toll und das Thema ist natürlich irgendwie, also the arc of a love affair, wie Paul Simon sagen würde, toll dargestellt und gleichzeitig habe ich das Gefühl, diese wirklich tollen Pop-Refrains, die das hat, diese melodieverliebten Synthesizer und dann diese in so einen Lieblingsschlafanzug gehüllte Verzweiflung, die da irgendwie noch so drin zu stecken scheint. Also das hat, das ist für mich so ein bisschen die Neuerfindung von ABBA als New Wave Band. Das finde ich äußerst interessant und das macht mir großen Spaß. Und ja, also tolle Platte. Wahrscheinlich gibt es eben dann doch zwei Platten, auf die wir uns alle einigen können.
Absolut.
Bei unseren Top Ten, ne? Also nämlich diese hier und die wir dann ganz am Ende noch enthüllen werden, die also
etwas anders
doch
ist.
Aus einer ganz, ein bisschen anders ist.
Wir nehmen, das sage ich vielleicht an diesem Punkt schon mal, wir nehmen von jedem Album, über das wir sprechen, einen Song in unsere Playlist Rolling Stone Weekly auf Spotify. Also dann habt ihr am Ende ein 10-Song-Mixtape sozusagen mit den besten Alben, unseren Lieblingsalben 2026 bisher. Wer möchte dann weitermachen?
Mike, mach du doch.
Ich soll weitermachen. Okay, na gut, dann machen wir mit dem Jahrtausend-Talent weiter und mit dem besten Song des Jahres, den Janja fälschlicherweise Olivia Rodrigo zugeschlagen hat, aber es ist leider, also es ist Top 5, würde ich sagen, aber die ersten vier gehören natürlich dem Album, das ich jetzt sprechen möchte. Das Album heißt The Boys of Dungeon Lane und ist das neue Album von Paul McCartney, das mir sehr, sehr gut gefällt. Und ich habe ja tatsächlich immer Bedenken vor jedem Paul McCartney-Album. Kann es mich wieder überzeugen? Kann es mich überzeugen? Ich bin beim ersten und zweiten Hören immer, und ich hadere. Und dann, aber dieses Album hat sich relativ schnell in meine Gehörgänge reingespielt, vor allem der Song Life Can Be Hard, ein Song, der davon handelt, natürlich vom harten Leben, aber eben auch davon, wie man es sich durch eigene Handlungen vielleicht dann doch und durch die Liebe natürlich schön machen kann. Und das ist ja so ein bisschen, sagen wir mal, die Philosophie von Paul McCartney, die er hier vielleicht in einigen Songs so auf den Punkt bringt, wie er das noch nie getan hat, nämlich einerseits die Herkunft und das harte Leben und das Milieu, aus dem er kommt, und andererseits das Überwinden dieses Milieus und auch das Überwinden des harten Lebens und durch die Musik, durch die Melodie vor allen Dingen. Aber in diesem Fall muss ich sagen, auch durch die Texte, die sentimental sind teilweise, obwohl nein, sentimental sind sie eben eigentlich nicht. Sie handeln von Erinnerung, aber sie sind nicht sentimental. Das finde ich tatsächlich eine große Leistung dieses Albums. produziert hat dieses Album Paul McCartney zusammen mit Jans Lieblingsproduzent Andrew Watt, über den er sehr geschwärmt hat, wie ich mich erinnern kann, in der Folge, die wir zu diesem Album aufgenommen haben. Und ja, also es ist ein Album, das mich sehr überzeugt hat und das ich immer noch sehr, sehr gerne höre und mittlerweile auch leider schon in 3 Versionen auf Vinyl gekauft habe, obwohl ich eigentlich ja niemand bin, der nach Farben Vinyl kauft, aber irgendwie ist es passiert. Ich weiß nicht warum. Naja, gut, aber alle 3 sind gut, lustigerweise. Also ja.
Falls ihr es nicht erkannt habt, das war Sarkasmus gerade von Mike. Andrew Watt ist nicht mein Lieblingsproduzent. Wir haben ja vor wenigen Wochen eine ausführliche Folge über dieses Paul McCartney-Album aufgenommen, wo ich auch meine etwas zurückhaltendere Meinung zu diesem Album kundtue, die ich jetzt aber nicht nochmal ausbreiten möchte. Also da könnt ihr dann diese Folge hören. Aber Birgit, ich wäre sehr gespannt zu hören, wie ist dann so dein Take? Wie findest du das neue Paul McCartney-Album?
Ja, also ich bin auch keine riesige Freundin von Andrew Watt und hoffe gerade immer noch ein bisschen, dass er nicht das komplette erstes Soloalbum von Michael Stipe produziert, aber wir werden sehen. Ich finde, es spielt aber auf dem Album auch gar keine so große Rolle. Also ich war schon auch sehr, sehr, sehr berührt von diesem Album. Ich liebe auch die Texte, die kommen mir irgendwie sehr entgegen mit dieser doch eben positiven Lebenseinstellung. Und zuerst, muss ich zugeben, hat mich doch ein bisschen die dünne Stimme gestört, weil Paul McCartney halt früher diese ganz, ganz tolle Stimme hatte und die ist jetzt natürlich nicht mehr so ganz da. Aber im Laufe des Albums fand ich dann gerade das so berührend und fand ich das dann eigentlich noch schöner, dass er eben jetzt singt, eben, ja, schon singt wie ein alter Mann und das passt ja auch. Und ja, also wird auf jeden Fall, denke ich, Ende des Jahres in meiner besten Liste schon auch dabei sein.
So, Jan überstimmt.
Ja,
so der Putsch wird jetzt
Problem
eingeläutet.
Ich meine, es ist Paul McCartney. Also ich, selbst wenn ich das Album jetzt ganz schrecklich gefunden hätte, hätte ich trotzdem versucht, was Positives zu sagen. Aber ich war eben wie Mike auch sehr froh, dass ich es so schön finde.
Ich will nur also fürs Protokoll einmal festhalten, dass ich dieses Album absolut solide finde. Und dann würde ich sagen, ziehen wir doch schnell weiter zu deinem ersten Album, Birgit.
Ja, dann machen wir noch mal weiter mit einer ich glaube, nicht ganz halb so alten Frau, nämlich Christine Nichols. Christine Nichols hat ja ihr 3. Album rausgebracht, das heißt nur Christine Nichols. Und ich finde, das passt auch, weil sie auf dem Album wirklich alles, für mich eben alles zeigt, was sie ist und was sie ausmacht. Ich mag die wahnsinnig gern, ist ja eine deutsch-britische, auch Schauspielerin und eben Sängerin. Hat auf den ersten beiden Alben mehr so Elektropop gemacht, jetzt sind viel mehr Gitarren dabei. Und ich finde, sie hat einfach immer wahnsinnig gute Slogans. Die sind so sehr direkt, die Songs alle, aber eben nicht billig oder banal. Und sie hat immer eine sehr klare Haltung. Sehr empfehlen kann ich ihren älteren Song Today I Choose Violence. Sehr interessant. Und auch auf dem Album, gleich im ersten Song, singt sie Ich will alles oder nichts und dazu ein Bärenmixgetränk. Und ich finde, das ist so typisch, wie sie ist. Sie hat auch sehr viel Humor und auf dem Album kommt das alles zusammen. Es gibt einen schönen Song mit Gwen Dolin, der heißt Bittere Pillen. Und ja, also ich finde, es ist eins von diesen Alben, wo man viele interessante Sachen entdeckt, vor allem in den Texten. Musikalisch ist es auch einfach sehr guter Indie-Rock, würde ich sagen. Und das einfach nicht langweilig wird. Also ich höre die wahnsinnig gern und ja, deswegen ist Christine Nichols für mich auf jeden Fall vorne dabei.
Ich muss bei ihr immer an ihren Song, ich glaube, das vom ersten Album, ich bin mir gar nicht ganz sicher, an ihren Song Citalopram denken, also wo sie denn vom zweiten Album, wo sie den Namen eines Antidepressivums so zur Indie-Rock-Hymne macht. Also das ist wahrscheinlich genau die Spannung, die sie so auszeichnet. Ne? Auf der einen Seite ist es so musikalisch häufig sehr, sehr sozusagen selbstbewusst und sehr nach vorne, ne? Und sehr irgendwie hymnisch und sehr melodisch und also sloganhaft auch in den Hooks sozusagen, also die sich sofort erschließen und die sofort im Kopf bleiben. Und textlich gibt es dann aber doch dieses Brüchige und dieses auch Zweifelnde, ne? Und also diese Spannung, dieses Hin- und Hergerissensein zwischen dem ich stehe auf der Bühne und ich will im Mittelpunkt sein und ich performe und ich mache irgendwie Rockmusik oder so und zugleich bin ich depressiv und bin wütend über patriarchale Ungerechtigkeiten und so weiter, ne? Also das ist so dieses Spannungsfeld, in dem sie sich befindet und in dem auch dieses dritte Album wieder lebt, ne?
Ja, ich glaube, weil Christine eben genau verstanden hat, was Mut ist, dass Mut nicht bedeutet, dass man keine Angst hat, sondern dass man die Angst überwindet, und ich finde, das kommt auf diesem Album sehr schön raus. Und ich finde aber schon wichtig, eben zu sagen, dass es manchmal auch lustig ist. Es gibt ja den Song Depressionen, das ist vielleicht mein Lieblingssong, in dem sie singt: Ich habe keine Depressionen, es lag einfach nur an dir. Und ich finde, das ist auf dem Album ist eben so alles drauf, so das komplette Leben, und das gefällt mir.
Was ja auch genau eine Zeile vom Olivia Rodrigo Album ist, ne? Denn in dem Duett mit Robert Smith heißt es ja: I think you're what's wrong with me. Mhm. Also
stimmt.
Genau das Gleiche im Grunde.
Ja, stimmt. Ich bin auch großer Fan der Figur Christine Nichols. Mir ist, ich finde die Texte toll, ich finde, sie ist eine gute, sehr gute Performerin. Mir ist die Musik immer ein bisschen zu aufgeräumt und vielleicht zu hymnisch. Also ich finde immer, dass sich diese in den Texten ja durchaus vorkommenden Brüche eben dann in der Musik vielleicht ein bisschen zu wenig zeigen, aber das ist vielleicht generell oft mein Problem mit dem sogenannten Indie-Rock der heutigen Zeit, dass der nicht mehr so schön verwaschen und chaotisch klingt, wie er früher mal klang, aber da redet halt jemand jetzt vom Krieg und so. Aber das finde ich, ich finde es ein bisschen zu clean, aber ich verstehe den Reiz daran. Ich habe sie auch schon live gesehen, auch mit ihrer Band, und schon öfter live gesehen und denke immer, ja gut, dass es solche Figuren gibt.
Indie-Rock, der ein wenig chaotischer und nicht so aufgeräumt ist vielleicht ein gutes Stichwort für mich, um weiterzumachen mit meinem nächsten Album, nämlich dem neuen Album der Kopenhagener Punkband, kann man sagen. Ice Age, For Love of Grace and Hereafter heißt das Album. Eine Band, die, finde ich, etwas hat, was sehr selten mittlerweile geworden ist, die nämlich irgendwie gefährlich ist. Ich finde, das ist eine Band, die hat was Unheimliches, was Bedrohliches, die hat vielleicht auch gerade in der Performance des Frontmanns Elias Rönnenfeld etwas sehr, ja, Ungehaltenes, und das ist dann auch im Sound dieser Band wunderbar eingefangen. Also die kommen vom Punk, sie haben aber auch irgendwie so eine bluesige Finsternis um sich herum. Sie haben diesen Frontmann, der unglaublich attraktiv ist, man kann es nicht anders sagen, und dessen Attraktivität und dessen Charisma halt auch wirklich so eine, also dem Ganzen so eine Aura gibt und so eine Art Glamour dann doch irgendwie gibt. Also wirklich eine sehr einnehmende Persönlichkeit, bei der man eigentlich denkt, das ist ein Rockstar, oder das müsste, also wenn die Zeiten ein bisschen anders wären, wenn, sag ich mal, Rockmusik oder Indie-Rock irgendwie ein bisschen was anderes bedeuten würde, dann wäre das so einer der großen Rockstars, einer der großen Stars des 21. Jahrhunderts. Und dieses neue Album For Love of Grace and Hereafter finde ich so besonders gelungen, weil sie trotz allem Chaos und trotz aller Gefahr und trotz allem Holprigen vielleicht und Unperfekten gehen sie hier zum ersten Mal voll auf mitreißende und eingängige Popmelodien. Also das ist wirklich ein Album der Melodien, ein Album zum Mitsingen, ein Album zum Tanzen. Man hat auch häufiger wirklich so Motown-Grooves, die man bisher von der Band noch gar nicht kannte. Aber es ist überhaupt nicht irgendwie clean oder perfekt gemacht. Also der Elias Rönnenfeld, der Sänger, man hat das Gefühl, der singt auch immer so ein bisschen schief. Der singt immer so knapp an der eigentlichen Note vorbei, aber es ist halt geil. Also es ist halt wirklich genau perfekt, dass er so neben der Note ist oder sie nicht so ganz trifft. Also das hat ganz viel Charakter, ganz viel Persönlichkeit, ist wahnsinnig mitreißend. Eine tolle Rockband, die ich auch unbedingt live sehen muss. Ich habe sie bisher noch nicht live gesehen. Das hat aus doofen Gründen bisher nie geklappt. Und ich habe von so vielen Freunden schon gehört, das ist eine der besten Livebands, die man sich unbedingt anschauen muss. Und die sind auch, glaube ich, im Februar oder so wieder in Deutschland. Also das ist eine große Empfehlung. Ich werde es auf jeden Fall nicht verpassen diesmal. Ice Age, das Album heißt For Love of Grace and Hereafter. Habt ihr Gedanken zu dieser Band, zu diesem Album?
Ja, also ich würde dir auch auf jeden Fall zustimmen. Die haben eine unglaubliche Wucht und das gefällt mir auch. Und ich finde, es ist schon eine gewaltige Rockband. Mir persönlich ging der doch etwas leiernde Gesang dann auf die lange Strecke ein bisschen auf die Nerven, muss ich zugeben. Also ich habe so angefangen, dachte mir so, yeah, das ist ja richtig ein Top-Rockalbum. Und am Ende dachte ich so, okay, jetzt ist es aber auch mal wieder gut. Und das ist das Einzige, was, ja, was ich daran ein bisschen störend finde. Das andere empfinden das vielleicht als cool, diese Art von Gesang. Ich ja, würde das so als die kleine Schwäche sehen.
Ja, für mich ist das die Stärke des Albums, der Gesang. Aber was mir nicht so gefällt, sind tatsächlich die Melodien. Die gingen mir nach einer Weile auf die Nerven. Ich fand die dann nicht originell genug, als das. Ich hätte es lieber weniger melodisch gehabt, tatsächlich an einigen Stellen. Weil das hat sich dann so ein bisschen abgenutzt relativ schnell. Beim ersten Hören dachte ich, ja, super. Beim zweiten Hören dachte ich, ja, beim dritten Mal habe ich mich ein bisschen gelangweilt. Also, das ist tatsächlich etwas, was mir bei diesem Album irgendwie aufgefallen ist, dass ich zu Anfang dachte, ja. Das könnte was sein und da ist Jan etwas heiß auf der Spur und dann dachte ich, ja, ich werde es mir auch live angucken. Vielleicht gehen wir da zusammen hin, dann kann ich mal gucken, ob das dann vielleicht dann doch im Live-Kontext noch besser funktioniert für mich.
Ja, interessant. Das ging mir wirklich ganz anders. Also das war jetzt so ein Album in den letzten Wochen, zu dem ich immer wieder zurückkehren wollte. Und also es hat sich beim ersten Hören sofort erschlossen, aber es ist dann in meiner Begeisterung eigentlich nur weiter gestiegen. Also ich hatte gar nicht diese Abnutzungserscheinungen, sondern es waren dann wirklich für mich große, poppige Rocksongs, die ich dann immer gerne weiterhören wollte.
Ja, und das Unperfekte ist ja sowieso, was man feiern sollte, gerade in der heutigen Zeit, finde ich, in der Perfektion immer einfacher wird, hat man das Gefühl, und daher das Unperfekte. Deswegen glaube ich ja auch, dass die Zukunft, das habe ich neulich noch mit der jungen Sängerin der Band Mary in the Junkyard besprochen, die Zukunft eigentlich im Folk liegt und im Unperfekten und in den individuellen Geschichten und so. Und deswegen ist auch eine meiner Platten, die ich in diesem ersten Halbjahr besonders gerne gehört habe, man könnte schon sagen, es ist irgendwie eine Folkplatte, obwohl sie darüber hinausweist, nämlich die Platte der kanadischen Songwriterin Aura Cogan, Hard-Headed Woman. Eine Platte, die schon wie ein Folk-Album beginnt, aber dann irgendwann so abhebt und auch so ein bisschen dream-poppig wird an einigen Stellen und man hört sogar so einen leichten Krautrock-Beat bei ein, zwei Stücken und so. Das sind so geisterhafte Songs, in denen eben Folk drinsteckt, Bluegrass drinsteckt, Jazz drinsteckt, in denen auch die Stimmen von, weiß nicht, Sandy Denny oder Karen Dalton oder Joni Mitchell irgendwie drinstecken. Ich finde, das ist da alles drin und jeder Song weist irgendwie über sich selbst hinaus. Das finde ich so toll. Man denkt erst, das ist ein Song, der funktioniert so und so und dann stellt man nachher fest, er öffnet sich, er weitet sich. Das finde ich an diesem Album sehr, sehr bemerkenswert und Aura Cogan ist auch noch eine sehr interessante Fotografin und auch noch Umweltaktivistin, also eine Person, die tatsächlich sehr in ihrer Community in British Columbia, Kanada aufgeht und eine interessante Person ist, die jetzt zum ersten Mal ein Album für ein wirklich größeres Label gemacht hat, nämlich Sacred Bones, auf dem auch schon David Lynch mal veröffentlicht hat. Und tatsächlich hat diese Platte auch manchmal so Lynch-artige, sagen wir mal, unheimliche Momente, die ja der Folkmusik, gerade der amerikanischen, nordamerikanischen Folkmusik, öfter mal innewohnen. Und das gefällt mir an dieser Platte besonders toll. Eine tolle Band, die da mitspielt. Wundervoller Schlagzeuger, müsste dir auch gefallen, Jan. Also finde ich jedenfalls, dass der sehr, sehr toll spielt. Und ja, eine Platte, die ich sehr, sehr viel gehört habe und die mich auch ein bisschen überrascht hat, als sie kam, weil ich von Aura Cogan, muss ich zugeben, vorher noch nie etwas gehört hatte. Obwohl es schon ihr neuntes Album ist.
Ich auch nicht. Und ich habe mich auch geärgert, dass ich dieses Album nicht bekommen habe, weil mir hat es jetzt auch sehr gut gefallen. Also danke für den Hinweis darauf. Aber ich glaube, es heißt Hard-Hearted Woman. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil hartherzig
ist
sie eigentlich hearted, gar nicht.
Nicht headed. Ja, genau. Du hast vollkommen recht. Ja, wie komme ich denn auf Hard-Headed Woman? Ach so, genau, da gibt es, glaube ich, auch irgendeinen Song. Ne? Ist das nicht von Cat Stevens?
Es gibt einen Elvis-Song, der heißt Hard-Headed Woman.
Hard-Hearted Woman, Entschuldigung. So
genau, und das fand gerade den Titel eben besonders schön, denn das Album klingt ja überhaupt nicht hartherzig, sondern ist wirklich auch ein wunderschönes Album. Ich habe mich richtig gefreut, dass ich das jetzt entdeckt habe.
Ich hatte auch von Aura Cogan noch nie gehört und das war jetzt meine erste Berührung mit mit ihrer Musik und ich fand das auch sehr atmosphärisch, sehr stimmungsvoll, diese Gothic Stimmung, die es so hat, hat mir schon sehr gut gefallen und zugleich sind es aber auch wirklich Songs, ne? Also die Substanz haben, es läuft nicht nur über Stimmung oder so, sondern es sind schon gut geschriebene Lieder, die dann aber in diesen so ein bisschen pastoral Gothic Arrangements dann aber noch eine weitere Qualität bekommen. Ein Album, das ich jetzt auch noch häufiger hören möchte und wo ich mir auch vorstellen könnte, dass es auch noch wächst mit der Zeit, ne? Dass man da viel drin hören kann und viel entdecken kann, was dann vielleicht bei den ersten Durchläufen einem noch gar nicht so begegnet ist.
Auf jeden Fall. Ja, ich empfehle jetzt noch ein Album, das auch noch nicht viele gehört haben können, weil es genau heute auch rauskommt. Und zwar von Jörn Schlüter, The Other Mile. Und wir müssen es nicht verheimlichen, Jörn Schlüter ist ja einer unserer Autoren. Und er ist aber eben auch der Sänger von der Band Someday Jacob und hat jetzt sein erstes Soloalbum gemacht. Und ja, man hat ja immer so ein bisschen Angst bei Leuten, die man mag, die Freunde sind und eben Kollegen. Und ich war sehr erleichtert, als ich das Album gehört habe, denn ich finde es einfach wunderschön. Und das war auch der Grund, weswegen ich es eben jetzt empfehlen möchte. Für mich klingt es überhaupt nicht nach Bremen, sondern sehr nach Amerikaner. Also es sind wahnsinnig liebevoll arrangierte Songs, so sanft, melancholisch, aber dabei schon auch sehr selbstsicher. Also man merkt schon, dass Jörn sehr genau weiß, was er macht und auch was er kann. Und vielleicht, wenn man so jetzt Referenzen nennen möchte, würde ich sagen, Neil Young ist auf jeden Fall zu hören. Vielleicht auch Gary Louris. Jeff Tweedy, ja, möglich. Das Album wurde zumindest im Loft von Wilco gemischt. Also ja, und ich finde, es sind so schöne Lieder über Krisen und Ängste und eben aber auch über das Überstehen der Angst und besonders den Song Consolation Prize möchte ich empfehlen, weil als ich den das erste Mal gehört habe, musste ich wirklich fast weinen. Und auch wenn man das jetzt meint, passiert mir das aber nicht ganz so oft. Also es passiert mir schon häufiger bei Musik, aber wirklich nicht ständig. Also möchte ich sagen, ja, also ich finde es ganz toll und möchte echt Jörn gratulieren. Ich finde, da hat er ein ganz, ganz tolles Album gemacht.
Ja, ich finde es immer toll, wenn man Alben von Leuten hört, die man kennt und dann auch die in diesen Alben wirklich wiedererkennt. Das ist ja, glaube ich, was sehr, sehr Schwieriges, so eine Persönlichkeit dann tatsächlich auch wirklich so umzusetzen. Und das hatte ich da total. Also, dass ich irgendwie sagte, ja, das ist Jörn irgendwie. Der ist ein liebenswerter Mensch und er ist ein sehr guter Songwriter und auch noch ein toller Musiker, muss man einfach sagen, ne? Und das hört man auf dem Album schon, dass er wirklich, wirklich, du hast ja schon gesagt, weiß, was er tut.
Ich kenne ihn ja nicht, also ich kenne seinen Namen, ich kenne seinen Namen unter Texten stehend, aber ich habe ihn noch nie persönlich kennengelernt, deswegen hatte ich nicht diese persönliche Beziehung sozusagen im Kopf, als ich die Platte gehört habe und ich war auch sofort eingenommen und sofort überzeugt. Ich mochte das Lied Portal besonders gerne, also das war auch so ein Lied, was mich dann sofort ins Herz getroffen hat und berührt hat und begeistert hat und das ist so ein, also es ist so ein schönes Lied, es ist so ein trauriges Lied, ne? Es ist ein Lied über Einsamkeit, ein Lied über die Muster, aus denen man nicht herausfindet, sehr schön arrangiert und es ist sehr schöne, ne, Gitarrenmusik, sehr schöne Americana-Sounds. Wirklich sehr überzeugend und finde ich schön, Birgit, dass du Jörn Schlüter hier aufgenommen hast in die 10 Alben der ersten Jahreshälfte.
War mir ein Anliegen.
Dann mache ich weiter mit meinem dritten Album, auch ein Gitarrenalbum irgendwie, zumindest ein akustisches Album, ein Album, das aber klingt wie nichts anderes, finde ich. Das erste Album von einem Musiker, der bisher in der Band Black Midi gespielt hat, Cameron Picton, und das ist nun sein Debüt als Solomusiker und das Projekt nennt sich My New Band Believe und so heißt auch das Album. Ein akustisches Album, ich sagte es schon, das in einer dichten, maximalistischen Klangwelt auf einen einstürmt. Also man hat hier Gitarren, man hat ganz verrückte Percussion, man hat Kontrabass, man hat Klavier, man hat ständige Wechsel. Also es ist ein total dynamisches, lebhaftes, auch durchaus manchmal desorientierendes Album, das aber trotzdem, also trotz aller dynamischen Orchestrierung und Dramaturgie, mich zumindest nie irgendwie auf eine negative Weise überwältigt hätte. Ich finde, das ist ein sehr toll komponiertes und arrangiertes Album, das auch nicht zu lange läuft. Es sind 8 Stücke, glaube ich, die so eine gute halbe Stunde laufen. Also es ist wirklich ein Album, das man gut hören kann. Es gibt Stücke, die über 8 Minuten laufen, also die dann wirklich zwischen Folk-Gitarre und irgendwie Jazz und dann sogar so Softrock-artigen Momenten. Und dann kommen wieder irgendwie Feedback, Streicher, Momente. Also es ist ein sehr lebendiges Ding, dieses Album. Man hört vielleicht irgendwie Grizzly Bear heraus, an die musste ich zumindest denken. Ich hatte auch gelesen, dass Cameron Picton ursprünglich Van Dyke Parks gefragt hat, ob der nicht dieses Album mit orchestrieren möchte. Und Van Dyke Parks wollte dann aber zu viel Geld. Deswegen hat er es dann nicht gemacht. Aber das sind vielleicht so ein paar Referenzen, die helfen, das Album so ein bisschen zu verorten. Ich finde aber trotzdem, es ist ein wirklich sehr originelles Album und auch deswegen, also aufgrund seiner Originalität, wollte ich es auch hier nochmal hervorheben, denn es kommt ja nicht so häufig vor, dass man etwas hört, wo man denkt, okay, das ist jetzt wirklich etwas ganz Eigenes. So ging es mir zumindest mit diesem Album. Wie ging es euch?
Fällt dir schon gleich das Mikro runter, ne? Von lauter Begeisterung. Nein, ich fand es auch ganz toll und ich finde, das stimmt genau, was du sagst. Es ist nicht überfordernd. Also überwältigend ist es vielleicht schon in manchen Stücken so, aber es ist nicht überfordernd, sondern es ist sehr klug auch gemacht und sehr klug zusammengestellt, finde ich, diese ganzen verschiedenen Versatzteile. Man kann immer was Neues entdecken und ist ein ganz spannendes Album. Ich muss nur sagen, dieser Bandname ist einfach bescheuert, oder? Also ich meine, da hätte man sich was, wenn jemand so viel interessante Sachen sich ausdenken kann, hätte er dann nicht einen besseren Bandnamen finden können. Das wäre mein einziger Kritikpunkt. Ansonsten mag ich das Album auch sehr gern.
Irgendetwas muss ja einfach sein bei dieser Musik. Und wenn es nur der Bandname ist, weil der Rest ist ja so spleenig. Man dachte ja immer schon, Gordy Creep sei spleenig bei Black Midi. Aber also dieser Mann, der haut dem fast den Boden aus, wirklich, was da an Spleen. Also ich musste tatsächlich auch so an, weiß ich nicht, Henry Cow oder solche wirklich Avantgarde, psychedelische Folk-Proc-Bands aus England denken, aus den 70er Jahren. Daran hat es mich ein bisschen erinnert. Und natürlich passt Van Dyke Parks, der Master of Spleen, quasi sehr, sehr gut auch da rein. Aber vielleicht wäre es dann tatsächlich ein bisschen zu viel gewesen, wenn der da auch noch seine Zackigkeit und seine Schrulligkeit auf diesem Album untergebracht hätte. Ich glaube, es reicht so schon. Es gefällt mir gut. Ich muss allerdings noch ein bisschen reinfinden. Also es ist, glaube ich, Musik, die mir theoretisch sehr gut gefällt und praktisch muss ich mich noch ein bisschen reinfinden. Aber ich habe es auch schon bei Sebastian Zabel, also unserem Chefredakteur, öfter im Büro gehört und hat sich, glaube ich, auch schon das Vinyl besorgt. Also diese Platte wird auf jeden Fall am Ende des Jahres auch in der ein oder anderen Jahrescharts-Liste auftauchen, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ich finde ja, dass sein Gesang hier so, dass das Einfallstor ist zur Emotion sozusagen, wo man leicht reinfindet. Also bei allem, was hier sehr, sehr, sehr dicht und sehr, wie du sagst, spleenig ist, finde ich, ist sein Gesang ja ein sehr entwaffnend direkter und emotionaler, der dann vielleicht auch an Leute wie Elliot Smith oder so manchmal denken lässt, wo man das Gefühl hat, da ist man sofort, also man ist sofort mit der Emotion des Liedes irgendwie verbunden. So.
Ja, das geht mir auch so und ich glaube, das braucht aber das Album die Musik an sich auch dringend, weil wenn jetzt der Gesang auch noch so exaltiert wäre und so, dann wäre es wirklich too much und so passt es eben und das ist eben das verbindende Element sozusagen, das ist schön.
Ja, kommen wir dann doch jetzt einfach mal zu einer Musik, wo es gar keine Stimme gibt. Das neue Album der amerikanischen Gitarristin Marisa Anderson, das Anthology of Un-American Folk Music heißt. Und natürlich denkt sich der ein oder andere Moment, das heißt doch eigentlich Anthology of American Folk Music. Und man denkt an diese Sammlung, die Harry Smith, dieser famose Beatnik in den 50er Jahren, zusammengestellt hat, eines der ersten Bootlegs, könnte man fast sagen, von Folkmusik aus den 20er Jahren hauptsächlich. Und tatsächlich hat Harry Smith was mit dieser Platte zu tun, denn im Bob Dylan Center in Tulsa ist die gesamte Plattensammlung von Harry Smith gelagert. Und Marisa Anderson war da zu Besuch, um sich das alles anzuschauen und hat sich dann auch diese Plattensammlung von Harry Smith angeschaut und hat dann festgestellt, Moment, da sind ja gar nicht nur Blues und Folk und Cajun-Platten und solche Sachen, sondern da ist auch Musik aus anderen Ländern. Da sind Platten aus Usbekistan oder aus Armenien oder aus Pakistan. Und das fand sie so interessant, dass sie dann um eine Sondergenehmigung gebeten hat, einige dieser Stücke vielleicht zu digitalisieren und dann später sich selbst dann anzueignen und selbst zu arrangieren für Gitarre. Und das hat sie getan. Sie durfte 9 Tage lang in diesem Archiv sich aufhalten und Platten hören und Platten mitschneiden. Und hat dann daraus sich einige Stücke ausgesucht, und zwar Stücke hauptsächlich aus Ländern, die auf die ein oder andere Art in den letzten, 60, 70 Jahren mit den USA in irgendeinem Konflikt standen. Also teilweise von Menschen gemacht wurden, von denen man Amerikanern sagte, das sind eure Feinde. Und in gewisser Weise ist das also so eine Form, die Brücke wieder zu schlagen einerseits und andererseits zu sehen, guck mal, was euch alles entgangen ist, weil es als unamerikanisch galt oder weil es als etwas galt, was angeblich mit unserer Lebensweise nichts zu tun hat. Und natürlich hat es sehr viel mit uns zu tun. Das merkt man, wie so Folk-Einflüsse eben durch die Länder und durch die Traditionen gehen. Und das hört man auch auf diesem Album. Und es ist wirklich ein ganz, ganz, ganz wundervolles Album, was teilweise, obwohl es eben Folkmusik ist, fast schon avantgardistische Züge hat, teilweise auch vor allem in der zweiten Hälfte, wo dann so Musik kommt, die, tatsächlich so Drone-Musik teilweise und Ambient-artige Stimmungen, die da auftauchen. Das ist wirklich ein Album, in das man eintauchen kann, und nicht nur in das Album kann man eintauchen, sondern auch in die sehr, sehr klugen Liner-Notes von Marissa Anderson, die ich auch nur empfehlen kann und die es eben durchaus notwendig machen, sich diese Platte vielleicht dann auch in physischer Form zu besorgen, damit man das alles mitlesen kann. Also wirklich eine tolle Platte. Und der erste Teil, also die Anthology of Un-American Folk Music, wird weitergehen in den nächsten Monaten, Jahren, weil sie hat ja sehr viel da mitgeschnitten und wird sich diese Sachen alle nach und nach vermutlich aneignen und zu ihren eigenen Stücken auf die eine oder andere Art machen. Ich freue mich da sehr drauf und bin sehr gespannt auf dieses Projekt.
Ja, jetzt wünschte ich hätte deine Erklärung gehört, bevor ich das Album gehört habe. Das war jetzt sehr schön, jetzt kann ich das noch ein bisschen besser einordnen. Mir fiel es ein bisschen schwer, da reinzukommen, weil es für mich doch, manches ist natürlich, ist einem schon auch vertraut vom Sound her, aber doch auch wiederum sehr fremd. Und ja, irgendwie bin ich doch sehr wortfixiert, glaube ich. Also ich kam nicht so richtig rein, aber ich werde es jetzt definitiv nochmal versuchen.
Ja, ich fand deine Liner Notes, Mike, jetzt auch sehr schön, und die haben mir dieses Projekt nochmal auf eine Weise angepriesen, wie es mir bisher auch ging, dass ich noch nicht so ganz reingefunden habe. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht, und werde mich dem auch nochmal eingehender widmen.
Absolut. Oh, jetzt kommt aber ein harter Bruch, wenn mein nächstes Album noch kommt.
Das ist auch in gewisser Weise Folkmusik mittlerweile.
Ja, auf jeden Fall. Es ist, es ist auf jeden Fall auch nicht amerikanisch. Ja, was soll ich sagen? Es sind die Toten Hosen. Es sind die Toten Hosen mit Trink aus, wir müssen gehen. Und wir haben darüber ja schon viel gesprochen, auch hier in diesem Podcast. Aber ich war am letzten Wochenende beim Deutschland-Tour-Auftakt der Toten Hosen in Düsseldorf. Und da haben sie 9 von diesen 16 neuen Songs gespielt, was ich schon mal phänomenal finde bei einer Band, die so einen Backkatalog hat, dass sie wirklich 9 neue Songs spielen. Und es war so, dass die sich zwischen all den Klassikern und Hits einfach wirklich nahtlos eingefügt haben. Und es war eher so, dass man gedacht hat, oh, da fehlen doch noch welche. Und nicht, dass man gedacht hat, oh nee, warum spielen sie denn jetzt so viele neue Songs? Wir wollen doch die alten Hits hören. Und ich finde, das gelingt nicht vielen Bands, vor allem eben nicht nach 44 Jahren. Und mein schönster Moment bei diesem Konzert war bei dem Song Augen zu, es regnet Blumen. Hatte Campino vorher was erzählt von dem verstorbenen Schlagzeuger Wölli, für den das Lied ist. Und der Sänger hatte Tränen in den Augen, ich hatte Tränen in den Augen, und ich konnte die anderen 65.000 nicht sehen, aber ich glaube, von denen hatten auch sehr viele Tränen in den Augen. Und das hat mir wieder gezeigt, dass die Toten Hosen einfach schon immer noch eine wahnsinnige Kraft haben, eine wahnsinnige Macht sind. Und ich finde, es zeigt sich eben auch auf dem Album. Auf dem Album ist alles drauf, was die Toten Hosen können, und deswegen für mich ganz klar in diesem Halbjahr bisher so das Highlight.
Ich glaube, das ist natürlich auch so der Grund, warum das funktioniert, auch bei Konzerten, weil die natürlich so ihre eigene Tote-Hosen-Liturgie haben, ne? Und da können dann einfach, da schreiben sie dann halt auch Lieder, die dann von der Wirkung her genau da reinpassen. Also es ist ja schon ein Album, was auch konzipiert wurde, glaube ich, mit dem da kommt jetzt noch die Abschiedstour. Einerseits, da sind noch so ein paar Leerstellen, die wir noch füllen wollen, die vielleicht auch verbinden, einige Stücke miteinander. Es gibt ja auch so zweite Teile von älteren Stücken, die da dann so vorkommen. Und aber andererseits eben so zu sehen, okay, das passt da so rein. Und das können wir dann so bauen, dass das auch live gut funktioniert. Das ist auf jeden Fall etwas. Und wenn du sagst, dass es gelungen ist, dann muss man ja sagen, haben sie ja eigentlich natürlich alles richtig gemacht. Ne?
Ja. Würde ich auch sagen.
Ja, wir haben ja eine lange Folge über das Album gemacht. Also wer da noch ausführlicher uns drüber sprechen hören möchte, kann ich darauf verweisen. Für mich ist auch vor allem das Lied Trink aus so der Standout-Track dieses Albums. Ja, der letzte Song vom Album, und ich glaube, ich hatte mir die Setlist angeschaut, dann haben sie auch als eine Zugabe oder sogar sehr spät gespielt, ne? Ja, also, dass da auch schon, also, dass der nicht nur auf dem Album so dann, dass das so Abschiedssentiment bedeutet, sondern auch bei Konzerten. Und wie da im Grunde die ganze Bandgeschichte in diesem Lied nochmal erzählt wird, ne? Also von den Anfängen in Düsseldorf im Ratinger Hof über die ganzen Jahrzehnte zur Gegenwart, ne, und mit aber dann eben der Ansage, so trink aus, wir müssen gehen, das ist sehr kraftvoll, das ist sehr berührend, also wie, was sind das, 44 Jahre, ne, in diesem Song, also 44 Jahre Bandgeschichte. Und ja, Mike, wie du gesagt hast, es ist ja hier auch mehr als eine Band, es ist ja eine Gemeinde, ne, es ist ja ein Glaubenssystem, vielleicht für einige, für viele. Das ist sicher sehr, sehr kraftvoll. Und ja, also dieses Lied vor allem für mich ist auf jeden Fall eine ganz große Leistung.
Ja. Und dieses Lied, wenn ich das vielleicht verraten darf, hat das Unmögliche geschafft, nämlich dass sogar unser Kollege Arne Willander begeistert war und jetzt im nächsten Heft, also im Juli-Heft, die Kolumne über die Toten Hosen geschrieben hat. Und dass ich das in meinem Leben noch erleben darf, dass Arne mal von den Toten Hosen schwärmt und sagt, das ist ein toller Song, das finde ich, allein dafür ist das Album schon 5 Sterne wert.
So, jetzt haben wir alle 3 Alben vorgestellt. Mike hat über Paul McCartney gesprochen, Ora Cogan, Marisa Anderson, ich habe Olivia Rodrigo, Ice Age und My New Band Believe und Birgit, Christine Nichols, Jörn Schlüter und die Toten Hosen. Das heißt, wir haben über 9 Alben gesprochen, 1/10. Album steht noch aus. Das eine Album, das wir alle auf dem Zettel hatten, das für uns alle eines der besten Alben der ersten Jahreshälfte ist. Ein Album, über das wir auch eine Folge gemacht haben, wo, wenn ich mich richtig erinnere, Mike, du auch 5 Sterne gegeben hast. Ne? Möchtest du vielleicht über dieses Album als erstes sprechen?
Ja, kann ich machen. Es ist eins dieser Alben, wie Songwriter sie erst machen können, wenn sie bereits einen ziemlich langen Weg und ziemlich viele Krisen hinter sich haben, würde ich sagen. Aber nur, wenn sie noch trotzdem noch im Vollbegriff ihrer geistigen und kreativen Kräfte sind. Und das sind ja dann die wenigsten. Also es gibt wenige, die das dann noch genauso hinbekommen können. Mir fällt ein natürlich Time Out of Mind von Bob Dylan, Ariel von Kate Bush oder Gone Again von Patti Smith, Impossible Bird von Nick Lowe. Also solche Alben, die tatsächlich irgendwie ein Leben abbilden, lebenssatte Alben, kann man vielleicht sogar sagen, die nicht vom Sturm und Drang leben, nicht von der Unmittelbarkeit und der Frische vielleicht früherer Großtaten und Klassiker, sondern eben von einer Fülle von Geschichten und einem Reichtum von Erfahrungen und vielleicht auch einer existenziellen Direktheit, die man vielleicht in jungen Jahren so noch nicht herstellen kann. Und das Album, von dem ich spreche, trägt den Titel My Days of 58 und stammt von Bill Callahan, der dieses Album, wie man dann irgendwann auch erfahren hat, geschrieben hat, nachdem eine Krebsdiagnose ihn erstmal geschockt hatte. Also vielleicht auch daher so der Blick zurück. Gleichzeitig ist aber ein Album, auf dem eine Band mitspielt, die ihn schon bei seinem letzten Soloalbum begleitet hat und die immer eher nach vorne weist und die, wie ich finde, ganz, ganz wundervoll ist. Der Gitarrist Matt Kinsey, mit dem er schon mehrere Platten gemacht hat und der wirklich sehr, sehr toll ist. Aber auch der Saxophonist Dustin Lorenzi und vor allem Jim White, einer meiner absoluten Lieblingsschlagzeuger. Jan, ne? Also ich hoffe, du weißt. Also der ein Storyteller unter den Schlagzeugern ist, so wie Bill Callahan ein Storyteller unter den Songwritern ist vielleicht einer der größten Storyteller My Days of 58, jedenfalls ein Album, wie ich finde, wie aus einem Guss, ein Album, auf dem er sehr viel von sich preisgibt, wie er das ja in den letzten Jahren schon öfter mal getan hat, dass man auf einmal das Gefühl hat, es ist auch so ein bisschen ihn zu begleiten in seinem Leben, in seinen Krisen, aber auch in seinen schönen Momenten, wie in der Platte Shepherd in a Sheepskin West, die ja einerseits vom Tod seiner Eltern handelt und andererseits von der Geburt seines Sohnes. Also ein Songwriter, der einen sehr nah an sich heranlässt, was man eigentlich, wenn man diesen Typen mal getroffen hat und wenn man diesen Typen schon lange verfolgt, eigentlich niemals geglaubt hätte, dass das jemals passieren würde. Aber ich nehme an, es hat mit der Liebe zu tun und die Liebe spielt auch auf diesem Album natürlich eine Rolle. Also ein Album, das ich vor allem sehr liebe.
Ja, Liebe ist das Stichwort. Ich finde eben auch, in dem Album kommt so viel Liebe durch und so viel Lebensweisheit einfach. Und ja, man hat ein bisschen das Gefühl, man sitzt bei ihm im Wohnzimmer und hört sich an, was er zu erzählen hat. Und man hört es auch so gern, weil das alles so bei aller Opulenz trotzdem so zurückhaltend erzählt ist und eben überhaupt nichts mit Angeben zu tun hat oder mit sich wichtig tun oder auch nur dieses ganze alles, was ja ganz toll ist an dem Album, es wird aber einfach nicht so in den Vordergrund gestellt und nicht so präsentiert, als wie jetzt hört mal her, sondern man muss sich schon ein bisschen reinfinden. Also man muss eben wirklich zuhören, finde ich. Also es ist kein Album, das sich aufdrängt und genau deswegen ist es so schön.
Ja, ich finde, das trifft es sehr gut. Also als würde man bei ihm im Wohnzimmer sitzen und er erzählt einem was und er spricht zu einem. Und zugleich sitzt jede Zeile, ne? Also das ist so das Meisterstück oder das Meisterhafte an seinem Songwriting. Es hat sowas ganz Organisches, Lässiges, also als würde man ja seinen Gedanken zuhören, die dann irgendwie ungefiltert in diese Musik eingehen und sich wandeln, verwandeln. Und zugleich ist es von so einer poetischen Kraft und ist die Sprache so klar und so direkt. Und jedes Wort sitzt, ne, das ist wirklich ein Meister seiner Craft, also ein Künstler, der sein Handwerk versteht. Wir haben ja vorhin schon auch über Unperfektes und über Menschliches und so gesprochen. Das ist für mich halt auch ein Album, das Menschsein in Musik verwandelt und ausdrückt, was es bedeutet, am Leben zu sein, ne, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Es gibt eines meiner Lieblingslieder auf diesem Album, heißt Computer. Und da gibt es den wunderschönen Moment, der mich, also beim ich weiß noch, wie ich das erste Mal gehört habe und da auch so laut, also auflachen musste. Und das halt so, also lustig und zugleich halt auch berührend und fantastisch fand, wie er da an einer Stelle dann singt und es dann zu so einer Hymne im Grunde wird. I am not a robot and I never will be. Also das ist so die Behauptung des Menschlichen, also gegen alles in der Welt, das einem gerade das Menschsein irgendwie austreiben will, ne? Wenn einem von überall bedeutet wird, man müsse irgendwie auf künstliche Intelligenzen setzen, man solle das Denken auslagern, man soll am besten das Fühlen auslagern, ne? Also alles operiert nach einer Logik nicht des irgendwie eigentlich empathischen oder menschlichen oder so, sondern nach Prinzipien, die halt dem entgegengehen, der Wärme entgegengehen, die man in diesem Album findet. Ne? Also auch deswegen ist es für mich eines der herausragenden Alben dieses Jahres, weil es das Menschsein verteidigt. Und das halte ich für das Wichtigste gerade. Aber nicht nur deswegen, also es ist ein ganz warmherziges, wunderbares, also ihr habt schon so viel über dieses Album gesagt und ich kann mich dem allen nur anschließen. My Days of 58 von Bill Callahan, ganz sicher eines der 10 herausragenden Alben dieses Jahres.
Genau. Und so ein Album könnte die KI niemals herstellen.
Absolut.
Ich versuch's gleich mal.
Ach, Mike, nun verdirb uns doch nicht diesen schönen Schluss.
Schneide ich alles raus, Birgit, keine Sorge. Wie sonst auch.
Jetzt kann ich ja sagen, ich bin gar nicht hier.
Ja, also mit diesem wunderschönen, fantastischen Album beschließen wir unsere 10 Alben des Jahres bisher 2026. Wie gesagt, alle zu finden in der Playlist Rolling Stone Weekly auf Spotify. Aber natürlich, auch das möchte ich nochmal sagen, wenn ihr könnt, wenn ihr das nötige Kleingeld übrig habt, kauft euch diese Alben. Es gibt gute Gründe. Mike hat schon Marisa Andersons Liner Notes hervorgehoben, aber auch darüber hinaus natürlich gute Gründe, Alben zu kaufen, auf Konzerte zu gehen. Ice Age, wie gesagt, kommen auf jeden Fall. My New Band Believe kommen auf jeden Fall auch im Herbst. Also ja, das nochmal als Hinweis. Abonniert diesen Podcast, gebt uns 5 Sterne, erzählt den Musiknerds in eurem Leben von uns, schreibt eine Rezension. Das würde uns sehr freuen. Schreibt mir auch gerne info@janjekal.de, was zu euren großen Alben des Jahres zählt. Überhaupt Anregungen, Wünsche, auch Vorschläge, welche Alben wir mal ranken sollten. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, lieber Mike, liebe Birgit. Und bis nächste Woche. Macht's gut.
Danke, tschüss.
Tschüss.